Ich hatte das Vorrecht, die letzten Zeit mir etwas Gedanken zu machen und meine Umgebung zu beobachten und mich zu fragen, wo gibt es Hoffnung? In welchen Situationen gibt es Hoffnung? In welchen Situationen reden wir über Hoffnung? Und ich musste feststellen, dass ich selber ziemlich viel über Hoffnung rede, dass meine Umgebung ziemlich viel über Hoffnung geredet. Wir merken es gar nicht. Wir reden immer wieder, ich hoffe, dass das passiert, ich hoffe, dass ich das bekomme, ich hoffe, dass ich das erreiche, ich hoffe, dass ich da irgendwie einen tollen Preis bekomme oder ein gutes Angebot, wie auch immer. Wir reden ziemlich viel über Hoffnung. Und das Wort ist uns ziemlich gut bekannt. Hoffnung findet auch in verschiedenen Lebensbereichen in unterschiedliche Menge statt. Also wir haben vorhin in dem Beispiel gehört, wo Jakob sagte, dass er in einem Wartezimmer saß beim Arzt. Ich denke, in diesem Raum, in diesem Gebäude, ist viel mehr Hoffnung da, als wenn wir so ganz normal im Geschäft, in unserem alltäglichen Treiben unterwegs sind. Da ist etwas weniger Hoffnung. Da eine diese bewusste Hoffnung. Beim Arzt ist die Hoffnung etwas größer. Man hofft, dass die Diagnose vielleicht besser wird, als man es erwartet. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Man hat viel mehr Hoffnung. Und ich musste auch gleichzeitig feststellen, dass wir ziemlich oberflächlich über die Hoffnung denken und mit der Hoffnung umgehen. Und uns wirklich auf diese Hoffnung beschränken, wie sie so in unserem Alltag erlebbar ist. Wir hoffen auf Genesung, wir hoffen, dass wir eine Arbeitsstelle finden, wir hoffen, oder der Jüngling hofft, dass er eine Frau findet, mit der er glücklich sein kann. Die Frau hofft, dass sie einen Mann findet, mit dem sie glücklich sein kann. Kinder hoffen, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Menschen hoffen, gerade ältere Menschen hoffen, dass ihr Abgang von dieser Welt eher kurz und schmerzlos stattfindet. Eltern hoffen, dass ihre Kinder bewahrt werden, dass es ihnen gut geht. Hoffnung, die wir gut kennen. Hoffnung ist aber auch ein Zeichen der Unvollkommenheit. Wenn wir sagen, ich hoffe, dann sage ich gleichzeitig, ich bin unvollkommen. Wo nichts mehr zu hoffen ist, da ist Tod. So hat jeder Mensch viele Hoffnungen in vielen Dingen des Alltages. Die Bibel spricht auch über Hoffnung. Und die Bibel spricht über eine andere Art der Hoffnung. Ich möchte mit uns einen Text lesen aus 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 9. 1. Petrus 1, 3 bis 9. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr liebt, obgleich den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Hoffen und Rettung gehören immer zusammen. Sie stehen so beieinander, dass man sie nicht trennen kann. Wenn wir hoffen, dann hoffen wir auf Rettung, so wie die Bibel es uns beschreibt. Ein Gläubiger ist durch Jesus Christus wiedergeboren. Zu einer lebendigen Hoffnung, sagt uns hier Petrus. Wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Jesus Christus, durch sein Sterben am Kreuz auf Golgatha, er gibt uns diese lebendige Hoffnung durch die Wiedergeburt. Auf diese Hoffnung ist im Himmel eine Sicherheit hinterlegt. Für alle Menschen, die Jesus Christus kennen, für alle Menschen, die Jesus in ihrem Herzen tragen, ist im Himmel eine Sicherheit hinterlegt worden. Und zwar auf die Hoffnung. Hoffnung auf das ewige Leben. Hoffnung auf die Herrlichkeit. Es gibt hier auf der Erde keine einzige Hoffnung, über die wir oft sprechen, die ich vorher erwähnte, zu der wir eine Sicherheit haben. Wir hoffen, aber wir wissen nicht, ob wir es auch bekommen. Wir hoffen und wir wissen nicht, ob wir gesund werden. Wir hoffen auf einen guten Abschluss, wir wissen aber nicht, ob wir den bekommen. Wir hoffen, dass wir immer glücklich sind, wir wissen aber nicht, ob wir immer glücklich sein werden. Wenn wir Eltern hoffen, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie gesund sind, dass keine Gefahren stattfinden, ich habe jetzt am Mittwoch das Gebetsanliegen gehört und Dankesanliegen von Familie Block, dass es den Kindern in Afghanistan gut geht. Sie war froh, dass es dem Enkelkind gut geht, dass es gesund ist. Das sind ganz natürliche Hoffnungen, die wir Menschen haben im Alltag. Aber diese Hoffnungen sind nicht sicher. Es ist nicht sicher, dass die Heile zurückkommen aus Afghanistan. Aber eins ist sicher, dass wir die Rettung haben. Dass wir die Herrlichkeit sehen können. Das ist ganz sicher. Da sagt uns Petrus in Vers 4, er sagt, die lebendige Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und zu einem unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Diese lebendige Hoffnung ist für uns ganz sicher aufbewahrt für immer, für ewig. Davon können wir überzeugt sein. Und dann merken wir gleich, dass wir eine ganz andere Seite der Hoffnung bekommen, dass die Hoffnung auf einmal ganz, ganz andere Bedeutung hat und ganz andere Tiefe hat. Und dann merken wir auch gleichzeitig, dass es auch Menschen gibt, die keine Hoffnung haben. Menschen, die Jesus nicht kennen, sind hoffnungslos. Und ich konnte das jetzt vor einer Woche haben wir unseren Cousin beerdigt. Und dann musste ich mich immer wieder fragen, Mensch, wie ist das mit den Menschen, die ohne Glauben sterben, die überhaupt gar keine Hoffnung haben, also die diese Art der Hoffnung nicht haben. Sie gehen zum Friedhof und dann wird dieser Mensch beerdigt. Was denken die sich, was passiert so in deren Gedanken? Ich weiß es nicht, ich kann das auch nicht nachempfinden. Ich habe keine Ahnung, was die denken. Aber ich weiß, dass diesen Menschen das fehlt, was ich habe, nämlich die Hoffnung. Und das fehlt ihnen. Sie sind hoffnungslos. Und das ist eine schlimme Situation. Sie haben keine Grundlage für die Hoffnung. Keine. Apostel Paulus bestätigt das nochmal in Römerbrief. Indem er sagt, in Römer Kapitel 8, 24 und 25, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Auf der Erde haben wir eine Zeit des Leidens im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes, die ja unser Ziel ist. Seit dem Sündenfall kennen wir Leid und seit dem Sündenfall kennen wir Hoffnung. Als es die Sünde nicht gab, da brauchten wir die Hoffnung nicht. Denn der Mensch war ja bei Gott, er war mit Gott, er war rein. Seitdem die Sünde herrscht, seitdem es Leid gibt, gibt es die Hoffnung. Und wir Menschen, wir können ohne diese Hoffnung nicht leben. Das gehört zu unserem Leben. Wir hoffen automatisch. Und wenn wir nicht auf Gott, auf irgendwelche anderen Dinge, die bleibend sind. Wir Christen hoffen auf Jesus, auf Gott, hoffen auf die Herrlichkeit. Hiob, ein Mann, der viel Leid erlebt hat, wir kennen diese Stellen, der alles verloren hat, seine Familie, sein Reichtum, seine Freunde, seine Sicherheiten, die er hatte. Er hatte nichts mehr. Er war todkrank. Keine Hoffnung. Und da sagt Hiob in Kapitel 19, Vers 25 bis 27, gerade in dieser Situation sagt er, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen. Das ist eine Situation, die nur ein gläubiger Mensch sagen kann. Nur ein Mensch, der mit Gott lebt, kann solche Worte sagen. Mein Erlöser lebt in einer Situation, die hoffnungslos ist. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen. Diese Sicherheit, dass er Gott sehen wird, die haben wir nur in der Hoffnung, die Gott uns gibt. Hiob konnte in seiner Situation, für uns Menschen, eine hoffnungslose Situation, das sagen. Woher hat er die Kraft? Wo nimmt er die Kraft? Aus der Hoffnung in Jesus Christus. Und wenn ich darüber nachdenke, dann stelle ich fest, dass ich persönlich im Alltag viel zu wenig aus der Hoffnung heraus lebe. Dass mir diese Hoffnung im Alltag viel zu gering erscheint. Und dass diese Größe der Hoffnung mir vor den Augen gar nicht bewusst ist. Vielleicht geht es dir genauso, dass man einfach da gar nicht weiter darüber nachdenkt. Gott möchte aber, dass wir zu jeder Zeit auf die Herrlichkeit, auf seine Herrlichkeit ausgerichtet sind. Also auf die lebendige Hoffnung. Paulus schreibt in Titus Kapitel 2, Verse 11 bis 13, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Gott möchte, dass wir in einer erwartenden Haltung leben. Nur so können wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Erstmal beschreibt Petrus die Punkte oder die Argumente, wie sie die Welt begründet, nämlich die Gottlosigkeit, weltlichen Begierden, Ungerechtigkeit und Besonnenheit. Alles das, was auch Jakob am Anfang genannt hat, die Sünde. Und dann sagt Petrus, und das alles können wir sein lassen, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Ich fand diesen Gedanken so interessant. Indem wir in der erwartenden Haltung hinschauend auf Jesus Christus, in der Hoffnung, einmal in dieser Herrlichkeit, wo er ist, dabei zu sein, leben, alleine nur, weil wir so leben. Werden wir automatisch diese Dinge, die sündhaft sind, nicht tun. Ich fand auch den Vers in 1. Johannes 3, Verse 2 bis 3, ganz deutlich, die auch in diese Richtung eine Aussage uns geben. Dort steht: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, dass, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich, also Gott gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Es ist für mich, wenn ich darüber nachdenke, so groß und so gewaltig, dass wir allein, weil wir in der Hoffnung auf Jesus Christus leben und so nah an, bei Gott sind, an seiner Herrlichkeit, allein dieser Zustand reinigt uns von der Sünde. Allein dieser Zustand hält die Sünde von uns fern. Wir brauchen immer noch die Vergebung Jesu Christi. Das ist richtig. Aber allein, weil wir so nah bei Gott sind, sind wir fern von der Sünde. Und das ist ein Leben in der Hoffnung. Indem wir in der lebendigen Hoffnung leben, halten wir uns rein. Und ich dachte, wir beten immer so viel für andere Menschen, für die Mission, für unsere Mitmenschen, für die Gemeinde. Und ich dachte heute, dass wir das alles einfach mal beiseite liegen lassen und jeder für sich selber betet. Dass wir wirklich für uns, an uns denken und für uns selber beten. Dass wir lernen, auch ich persönlich, dass wir lernen im Alltag mit dieser lebendigen Hoffnung zu leben. Dass wir lernen, im Alltag auf Jesus Christus hinzuschauen. Dass wir lernen, im Alltag diese Herrlichkeit Gottes immer vor Augen zu haben. Und die Bibel sagt uns, dass unser Leben sich total verändern wird. Unser Leben wird reiner und heiliger. Unser Leben wird Gott ähnlicher. Als wir, unseren Cousin hatte ich regelmäßig besucht. Er war die letzten 3 Wochen zu Hause. Und wir haben schon viel gesprochen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass wenn ein Mensch weiß, dass er diese Welt, diese Erde verlassen muss, dass sich auf einmal die Ziele verändern, das ist ja nichts Neues, wir haben das schon oft gehört. Ja, wenn wir im Sterben liegen, dann verändern sich unsere Ziele. Aber ich habe mich gefragt, wieso verändern sich eigentlich nicht vorher? Wieso ist ein Mensch, der 12 Jahre alt ist und im Sterben liegt, plötzlich Lieblingslieder hat, die mehrere hundert Jahre alt sind, die aber eine inhaltliche Tiefe haben, und allein durch diese Texte, durch diese Lieder einen näher zu Gott bringen. Warum werden diese Lieder Lieblingslieder? Und warum erst dann, wenn man kurz vorm Sterben liegt? Warum nicht vorher? Warum haben wir nicht jetzt diese Lieder als Lieblingslieder? Das ist natürlich eine sehr harsche und krasse Kritik, wo ich dann sage, nur solche Lieder sind dann die wahren Lieder oder die geistlichen Lieder. Nein. Aber das zeigt unsere Haltung, unsere Einstellung zu Gott und Gott gegenüber. Und ich denke, da müssen wir einfach über uns selber nachdenken und uns fragen, wo sind meine Schwerpunkte in meinem Leben? Was ist für mich wichtig und was ist nicht wichtig? Was gehört zu meinen Lieblingsdingen und was nicht? Und gerade diese Lieder haben ihn in dieser Zeit getragen. Und ich glaube, dass wir genau das brauchen, nicht wenn wir krank sind, sondern wenn wir gesund sind. Wenn es uns noch gut geht. Genau dann brauchen wir diese Kraft, diese geistliche Kraft zum Leben. Ich möchte mit einem Vers aus Römer 15, Vers 13 abschließen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich wünsche mir, wenn wir aufstehen und beten, dann beten wir für uns. Dann überprüfen wir uns selber und beten für diese lebendige Hoffnung, dass sie in unserem Alltag, in unserem Inneren immer wieder da ist, bewusst ist und lebendig wird. Amen. Lass uns aufstehen.